Wir haben bisher schon gehört, dass das Bruttoinlandsprodukt genommen wird, um erst einmal ein Potenzial der Wirtschaft zu klären. Das war die ursprüngliche Bedeutung. Dann gibt es aufgrund der parallelen Größenordnungen von Einkommen und Gütererzeugung oder Güterwert, der erzeugt wird, auch die Verwendung als Wohlfahrtsmaß haben wir gelernt. Wir haben dann gesehen, das macht man dann typischerweise in einer Pro-Kopf-Betrachtung, wenn man hier Gebiete unterschiedlicher Größe betrachten will. Und wenn diese Gebiete auch noch zu unterschiedlichen Währungsräumen gehören, dann gehört es zur guten Praxis, dass man das Kaufkraft bereinigt. Jetzt wollen wir uns mal damit auseinandersetzen, inwieweit denn dieser Status des Bruttoinlandsproduktes als ein Instrument, den Wohlstand zu messen oder die Wohlfahrt zu messen, inwieweit denn dieser Status verdient ist oder ob man diesen Status einer kritischen Betrachtung hinterziehen muss. Und da gibt es verschiedene Dinge, die wir zu beachten haben. Zunächst geht es mal rein um die Statistik. Sind also die statistischen Daten, die verwendet werden, um das Bruttoinlandsprodukt zu errechnen, sind die belastbar? Gibt es da Schwächen dabei und so weiter? Das erste ist natürlich mal, dort wo statistische Daten erhoben werden sollen, findet ein Eindringen in die Privatsphäre der Bürger und in die Geschäftssphäre der Unternehmen statt. Und dieses Eindringen soll nach Möglichkeit begrenzt sein. Deswegen haben wir typischerweise Schwierigkeiten, alle Daten direkt zu ermitteln. Vielfach werden sie nur indirekt ermittelt, wie zum Beispiel das Vermögens- und Unternehmenseinkommen. Da geht man dann her, hat hauptsächlich die Werte der anderen Dinge in dieser Einkommensrechnung und sagt dann, die Differenz muss wohl das sein. Viel gravierender aber sind grundsätzliche Fragen, was zählen wir überhaupt als Leistung in einem geografischen Raum? Zählen wir nur die Leistungen, die über Märkte abgewickelt werden? Oder zählen wir auch die Leistungen, die außerhalb von Märkten erzeugt werden? Klassisches Beispiel, ein Mittagessen. Ist das nur dann eine Leistung, wenn es in einem Restaurant gekocht wird, oder ist es auch dann eine Leistung, wenn es in einem privaten Haushalt gekocht wird? Von der Wertigkeit her, ich hoffe, da sind wir uns einig, nicht, dass da irgendjemand Klagen hat, wie es daheim schmeckt. Von der Wertigkeit her ist im Regelfall das daheim gekochte Essen besser als das, was man im Restaurant bekommt, wenn man nicht ganz tief in die Tasche greifen will. Und da ist es doch komisch, dass dieses zu Hause eingenommene Essen im Prinzip mit Null angesetzt wird, beziehungsweise rein mit dem Wert der Ingredienzien, und dass das im Wirtshaus eingenommene Essen mit 100% angerechnet wird, so als hätte das einen wesentlich höheren Wert. Genauso gebügelte Hemden und vieles anderes mehr. Da kann man sich in der Tat die Frage stellen, ob denn die Verlagerung von Tätigkeiten, die zu Zeiten 1950, 1960 hauptsächlich im Haushalt erledigt wurden, aus dem Haushalt heraus, indem man Fertigessen kauft und so weiter und so fort, ob diese Verlagerung eine Mehrung des Wohlstandes der Gesellschaft ist oder nur ein Sidestep, dass man halt den Wohlstand in irgendeiner Art und Weise aufrechterhalten hat, aber jetzt nicht wirklich großartige Fortschritte in diesem Bereich gemacht hat. Die andere Sichtweise sieht natürlich so aus, dass durch dieses nach außen Verlagern Arbeitsplätze geschaffen werden, und das hat auch eine Wertigkeit, dass mehr Leute sich Geld verdienen können. Allerdings ist es natürlich auch so, wenn ich im Wirtshaus esse, dann brauche ich auch mehr Geld, als wenn ich selber koche. Also zumindest ein Teil dieses Spieles ist ein Nullsummenspiel. Dann kommen wir auf die sogenannte Schattenwirtschaft. Die Schattenwirtschaft ist das, was nicht über die offiziell erfassten Märkte läuft. Hierzu gehört zum einen mal die Haushaltsleistung, das ist also sozusagen die Schattenwirtschaft, eine Erweiterung noch davon. Der kritischere Teil ist dort, wo es illegal wird, wo es entweder Schwarzarbeit ist oder gar kriminelle Aktivität ist. Und die Frage ist, wie groß ist dieser Bereich? Da gibt es verschiedene Angaben. Wir werden da kurz einen Blick drauf werfen, was da so im Raum steht und uns auch vielleicht etwas wundern, wie die zu ihren Daten kommen. Aber je nachdem, wen man so fragt, kann das so um die 15%, bis zu 15% der gesamten Wirtschaftsleistung sein, die in diesem Schattenwirtschaftsbereich erbracht werden. Klassiker sind natürlich die Bauwirtschaft mit Schwarzarbeit und so weiter. Und da müssen wir uns fragen, wenn denn hier dieses Bruttoinlandsprodukt ein Indikator für die gesamtgesellschaftliche Wohlfahrt sein soll, ist dann die Wohlfahrt grundsätzlich größer, wenn dieses Haus ohne Schwarzarbeit gebaut wurde, oder ist es gleich groß, wenn es mit Schwarzarbeit gebaut wurde, weil das ja am Wert des Hauses als solchem nichts ändert, nur an den Kosten, die aufgewendet wurden, um es entstehen zu lassen. Schauen wir auf die Folie 44. Da sehen wir also mit dieser orangen Umrandung den gesamten Bereich, den man als Schattenwirtschaft ansprechen kann. Dazu gehört zum einen mal der schon erwähnte Haushaltssektor und zum zweiten dann der sogenannte informelle Sektor, wo also legale Aktivitäten stattfinden, die nicht innerhalb des eigenen Haushaltes sind, aber gleichwohl nicht über einen Markt abgewickelt werden. Der Klassiker ist auch wieder im Baubereich die Nachbarschaftshilfe, dann diese ganzen ehrenamtlichen Tätigkeiten, die ja im Prinzip auch eine besoldete Tätigkeit ersetzen, oder auch der Realtausch. Da gibt es zum Beispiel in Freiburg eine Tauschbörse, die nennt sich, glaube ich, Talentebörse oder so ähnlich. Und hier kann also jeder einzahlen in einen Pool, in dem er ehrenamtlich oder ohne Entgelt Tätigkeiten verrichtet und kann dann wieder entnehmen aus seiner Poolleistung, indem er andere bittet, für ihn ohne Bezahlung etwas zu verrichten. Das ist dann ein sogenannter Realtausch. Ja, Realtausch kann auch sein, dass wir tatsächlich Ware gegen Ware tauschen. Also was weiß ich, ich gebe dir aus meinem Garten Äpfel und du gibst mir aus deinem Garten Karotten oder sonst irgendwas. Und dann kommen wir in die Schattenwirtschaft im engeren Bereich. Und das umfasst entweder Sachen, wo die Tätigkeit legal ist, aber wie sie erbracht wird, illegal ist. Schwarzarbeit ist hier eben der Klassiker, Steuerhinterziehung und so etwas. Und dann haben wir den kriminellen Sektor, in dem das, was gemacht wird, illegal ist und demzufolge es keine Rolle spielt, in welcher Art und Weise es erbracht wird. Für diesen kriminellen Sektor, da haben wir alles von Zwangsprostitution über Glücksspiel, Drogenhandel bis hin zum Auftragsmord. All das gehört da hinein und natürlich auch unser Betrug, wie zum Beispiel bei Wirecard, wobei witzigerweise deren Betrug mit den in der Bilanz angesetzten Werten ins Bruttoinlandsprodukt eingegangen ist. Also auch das ist eine Verzerrung. Ja. Und hier behauptet die Europäische Union immer wieder, dass sie diese Schattenwirtschaft im engeren Sinne abbilden würde durch Zuschätzungen in der Statistik, aber sie ist eigentlich den Nachweis schuldig geblieben, in welchem Umfang diese Zuschätzungen erfolgen und wie weit sich das mit der Realität deckt. Das hat natürlich was damit zu tun, dass in dieser Schattenwirtschaft im engeren Sinne niemand ein Interesse daran hat, offenzulegen, wie umfänglich das ist. Erstaunlicherweise wird aber schon immer wieder dann beklagt, zum Beispiel von den Sozialversicherungen, dass ihnen durch diese Schwarzarbeit so und so viele Milliarden Euro an Beitragseinnahmen entgehen würden. Auch der Bundesfinanzminister stellt sich immer mal wieder hin und sagt, uns entgeht so und so viel Mehrwertsteuer und Lohnsteuer, dadurch, dass hier Schwarzarbeit geleistet wird. Auf der anderen Seite kriegen wir immer wieder mit, dass diese irregulären und kriminellen Aktivitäten, speziell wenn sie im Bereich der Wirtschaft laufen, nicht ausreichend verfolgt werden. Und von daher vermute ich mal, dass auch die Statistiker nicht wirklich einen klaren Anhaltspunkt haben, in welchem Umfang denn diese Zuschätzung erfolgen muss. Und es gibt ein Beispiel aus der Landwirtschaft, wo ich mal gehört habe, wie diese Zuschätzung erfolgt. Und da frage ich mich jetzt auch, ob das wirklich die richtige Methode ist. Ja, da wird dann also nicht der landwirtschaftliche Ertrag bestimmt anhand dessen, was die Bauer in ihre Bücher reinschreiben, was auch damit zusammenhängt, dass die Buchführungspflicht für kleinere Bauern gar nicht besteht, sondern sie wird errechnet anhand dessen, was die Flächen des Landwirtes an Ertrag erbringen könnten. Und da haben wir verschiedenste Probleme. Ja, die Frage ist, wirtschaftet jeder so intensiv, dass sie das an Ertrag bringen können? Ja, in einem Biobetrieb kann ich halt weniger Ertrag aus der Fläche rausholen als in einem konventionellen Betrieb. Dann gibt es momentan gerade eine Initiative, wie man Ackerland als Ackerland bewertet erhalten kann, obwohl es als Grünland genutzt wird. Bisher musste man dann alle 5 Jahre umpflügen und gleich wieder Wiese ansehen, damit es diesen Status als Ackerland behielt, weil das höherwertig ist als Grünland. Warum ist es höherwertig? Weil der Bodenertrag größer ist als halt der Grünlandertrag. Und das wird dann nur rentabel wieder über die Rindviecher. Aber das zeigt auch, dass eben die Nutzung, die hier unterstellt wird, unter Umständen eine völlig falsche ist, die an der Realität vorbeigeht. Also da möchte ich doch größte Bedenken anmelden, dass die Einschätzung der Schattenwirtschaft im engeren Sinne oder sagen wir besser der illegalen Wirtschaft, dass die korrekt erfolgt. Auf der Folie 45 habt ihr mal eine Abschätzung, in welchem Korridor denn sich befinden könnte diese Größenordnung der Schwarzarbeit. Wenn ihr da mal in die unterste Zeile hineinschaut, da seht ihr also, wir haben hier die Anteile an der gesamten Schwarzarbeit aufgeteilt auf die verschiedenen Wirtschaftsbereiche, die hier dominant sind, und haben dann im Durchschnitt von den Jahren 2012 bis 2016, also im Durchschnitt über 5 Jahre, analysiert, was könnte denn der jährliche Betrag sein. Und da hat man einen unteren und einen oberen Wert. Ihr seht, da ist eine relativ massive Differenz. Der untere Wert 218, der obere ist praktisch um die Hälfte größer mit 340. Und das muss man also mit Vorsicht genießen, weil hier diese Daten so nicht ohne weiteres verfügbar sind. Der Herr Schneider, der hier an dieser Studie auch beteiligt war, der misst normalerweise den Umfang der Schwarzarbeit an dem Grad der Verwendung von Bargeld, was aber natürlich irreführend sein kann, weil wir in Deutschland es gewohnt sind, Bargeld auch für ganz offizielle Zahlungsmaßnahmen im Supermarkt, beim Bäcker, an der Tankstelle und so weiter zu verwenden und uns erst allmählich davon lösen in Richtung Kartenzahlung, wohingegen in anderen Staaten wie den USA auch noch die einzelne Briefmarke mit der Kreditkarte bezahlt wird. Also ob diese Zahlungsgewohnheiten, die sich da etabliert haben, auf die wirklich in der Intensität, wie er das behauptet, Rückschlüsse erlauben auf die Schwarzarbeit. Ich glaube, da darf man auch gewisse Zweifel anwenden. Das liegt halt in der Natur der Sache, dass Illegales schlecht messbar ist. Aber trotzdem, schauen wir uns mal an, was er denn so meint. Er meint, dass über ein Drittel der gesamten Schwarzarbeit im Baugewerbe und Handwerk geleistet wird. Das wirft er also in eines hinein, wobei er dann interessanterweise Kfz-Gewerbe schon wieder separiert, obwohl das eigentlich ja auch so eine Werkstatt eher Handwerkscharakter hat. Da hat er dann so um die 17% und Dienstleistungen, der gleiche Dimension, Unterhaltungsvergnügungsbranche und sonstige Gewerbebetriebe, haushaltsnahe Dienstleistungen. Das ist halt auch wieder ein Schwerpunkt, die Putzkraft, die nicht angemeldet ist, die Friseuse, die nach Feierabend hier tätig wird und so weiter und so fort. Oder auch der Babysitter aus der Nachbarschaft, dem er Geld in die Hand drückt. Das ist dann eben nicht mehr Nachbarschaftshilfe, wenn es gegen Entgelt erfolgt, sondern das ist dann in der Tat wieder Schwarzarbeit. Dann schauen wir mal auf die Folie 46. Da seht ihr aus einer anderen Quelle von einem Professor Marshall, einer Dame, die Annahmen, die sie trifft, wie hoch denn der Anteil der illegalen Leistung sein könnte an der Wirtschaft. Und sie kommt zum Beispiel für die USA zu einer Abschätzung von knapp 5% Anteil illegale Wirtschaft. Es gibt aus den USA selber andere Statistiken, die von einer Dimension ausgehen zwischen 11% und 12%. Damit wären sie in der Dimension, die die Frau Marshall annimmt, für Norwegen und Frankreich, wobei andere sagen, Schweden, Norwegen, die haben praktisch gar nichts. Also das ist immer sehr Geschmackssache. Die Frau Marshall nimmt für Deutschland an 9% und jetzt schauen wir doch mal nach rechts unten, das ist jetzt nicht zum selben Jahr, aber die Zahlen verändern sich vielleicht so um 2%, 3% rauf, runter, je nach Konjunkturlage. Je mehr der Laden brummt in der Konjunktur, desto weniger Schwarzarbeit gibt es, weil die Leute andere Beschäftigungsmöglichkeiten haben, die lukrativ sind. Und dann schauen wir uns doch mal an, für das Jahr 2004 ist hier eine Angabe drin, dass also der Professor Schneider, der über dieses Bargeldmodell vorgeht, 16% annimmt für die Bundesrepublik Deutschland. Und zur selben Zeit nimmt eine Rockwool Foundation, das ist so eine gemeinnützige Stiftung, die von einer Baumaterialfirma eingerichtet wurde, die nimmt für denselben Zeitraum an 3%. Das ist ja eine Fui, ja, da geht es ja nur um ein paar hundert Milliarden, die da der Unterschied sind. Also schon komisch, oder? Naja, und dann schauen wir mal, wie denn die Rockwool Foundation auf diese Zahl gekommen ist. Da sind wir jetzt dann rechts oben bei dem Kastel. Und dann sehen wir, die haben eine repräsentative Befragung gemacht. Oha! Da hast du dann jemanden am Telefon oder triffst den in der Fußgängerzone und der sagt dann zu dir, Sie, ich hätte mal eine Frage, haben Sie im letzten Vierteljahr oder in den letzten 12 Monaten schwarz gearbeitet und was haben Sie denn da verdient? Ich habe so gewisse Schwierigkeiten, mir vorzustellen, dass da die Antworten allzu ehrlich und allzu korrekt sind und dass die auch in der richtigen Höhe erfolgen. Aber wir staunen, ja, also in Westdeutschland haben damals etwa knapp 10% geantwortet, sie hätten in den letzten 12 Monaten schwarz gearbeitet, in Ostdeutschland sogar 14%. Und es wird auch auf dem Schwarzmarkt berichtet über unterschiedliche Stundensätze. Also das liegt nicht nur an den ausbeuterischen Unternehmen, sondern das liegt auch daran, dass der Markt schlicht und einfach nicht mehr hergibt, dass im Osten niedrigere Löhne bezahlt wurden zu der Zeit. Und wir sehen hier, dass auch auf dem Schwarzmarkt offensichtlich der Stundenlohn unterschiedlich ist. Also das ist jetzt mal die statistische Seite. wo wir eben Erfassungsprobleme haben, teilweise auch bewusst Dinge ausklammern, wie eben diese Haushaltsleistungen, und auf diese Art und Weise ein bisschen Fragezeichen dahinter steht, dass das Bruttoinlandsprodukt tatsächlich erfassen kann, in welcher Höhe in einem geografischen Raum Wirtschaftsleistung erbracht wird. Jetzt fokussieren wir uns mal stärker auf die Frage, wenn denn dieser Wert korrekt erfasst wäre, was auch immer dann korrekt ist, ob es mehr, ob es weniger ist, sei völlig dahingestellt. Wenn er denn korrekt erfasst wäre, was da an Güteroutput entstanden ist, ist es dann denn schon ein Wohlfahrtsmaß? Und da haben wir verschiedene Einwände, die hier erhoben werden. Der erste ist einer, der sagt, wenn du die Wohlfahrt misst, dann kann es doch kein reines Plusgeschäft sein, sondern dann geht doch vielfach auch was verloren dafür. Ja, wir denken daran, gibt ja momentan diesen Proteste gegen die Ausweitung des Braunkohleabbaus in Garzweiler. Dort sollen also Wälder abgeholzt werden, Humus abgetragen werden, Dörfer versetzt werden, damit die Braunkohle unter diesen Wäldern und Dörfern abgebaut werden kann. Da ist es relativ offensichtlich, dass hier eine Schädigung der Natur und auch des Menschen erfolgt, damit eine Leistung erbracht werden kann durch die Förderung und den Verkauf dieser Braunkohle und der daraus erzeugten Energie. Und der Vorwurf ist hier, dass bei der Herstellung des Bruttoinlandsproduktes die Externalitäten, also die negativen Auswirkungen auf Dritte, dass diese Externalitäten, wenn es negative Externalitäten sind, dass diese negativen Externalitäten nicht erfasst werden. Lasst mich euch ein Beispiel geben. Auf der A96 in der Nähe von Wangen gibt's mal wieder einen Nebelunfall. Das ist verbunden mit zahlreichen Verletzten, etliche davon schwer, viele, viele Autos mit Totalschaden. Rein wirtschaftlich gesehen, via Bruttoinlandsprodukt, ist es eine super Sache. Weil hier werden jede Menge Autos neu angeschafft, es entstehen sehr hohe Reparaturrechnungen für die Autos, die noch gebrauchsfähig sind, es entstehen ganz tolle Leistungspakete in den Krankenhäusern und hinterher bei der Rehabilitation, nachdem man auch eine Bruttoinlandsproduktsteigerung, vielleicht die Beine amputieren musste und so weiter und so fort. Also da wird einem das schon bewusst, dass das eine sehr zweischneidige Geschichte ist, wenn ich nur die erstellte Leistung berücksichtige, nicht aber das, was hier wegfällt. Genauso könnte man sagen, das beste Konjunkturprogramm für Mecklenburg-Vorpommern wäre jährlich ein Schiffsunfall mit irgendeiner Ölverseuchung oder sowas, ja, weil dann jede Menge Aufwand betrieben werden müsste, um die Strände für die Urlaubssaison wieder präsentabel zu kriegen. Also das zeigt uns so ein bisschen, dass das hier eine präökologische Betrachtungsweise von Wohlfahrt und von Wohlstand ist, bei der wir nicht berücksichtigen, was wir da an Werten vernichten, um diesen Wohlstand zu erreichen. Ein zweiter Einwand ist, dass keine Berücksichtigung der Verteilung erfolgt, dass es also keine Rolle spielt, ob sich den Wohlstand wenige aneignen oder viele. Wir haben alle den Begriff des Oligarchen im Hinterkopf. Oligarchen, also eine Wirtschaftselite in Russland, die sind alle irgendwie Milliardäre. Wie sind die das geworden? Sie sind es geworden, indem sie sich nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion in den 1990er Jahren an dem bereichert haben, was eigentlich allen Russen gehörte davor. War ja vorher alles offiziell Volkseigentum. Und da haben sie sich rigoros bereichert, haben auch mit allen möglichen illegalen Methoden Konkurrenz ausgeschaltet und so weiter und so fort, haben korrumpiert alles, was dazugehört. Und auf diese Art und Weise gibt es also eine Schicht extrem reicher Russen und dann gibt es eine relativ kleine Mittelschicht und dann gibt es ganz viele, die eigentlich von dieser Aufgabe der kommunistischen Idee und der Hinwendung zur kapitalistischen Idee eigentlich wenig bis gar nicht profitiert haben. Auch in Amerika beobachten wir ja eine Polarisierung der Gesellschaft zwischen denen, die von der ökonomischen Entwicklung der Vereinigten Staaten profitieren und von denen, die es nicht tun. Und ihr habt sicherlich auch schon gehört, dass in Deutschland diese Einkommensschere zwischen Armen und Reichen über längere Zeiträume aufgegangen ist. Es gibt momentan eine Debatte darüber, ob sie sich in den letzten 3-4 Jahren geschlossen hat oder nicht. Das muss man mal abwarten, was da die zukünftigen Statistiken erweisen werden. Grundsätzlich gab es in den letzten 3 oder 4 Jahren die Möglichkeit für viele hier stärkere Gehaltssteigerungen durchzusetzen als in der Vergangenheit. Ob die in der Dimension waren, in der die Besitzer von Unternehmen und die Besitzer von Vermögen ihren Reichtum mehren konnten, das muss man dann erstmal sehen, wenn die Daten dazu vorliegen. Ja, und eine dritte Kritik bezieht sich darauf, dass die Frage, wie wohl fühle ich mich, nicht nur eine Frage dessen ist, was ich im Geldbeutel habe. Überlegt euch mal, wie ihr euch fühlt, wenn ihr in Ravensburg des Nächtens unterwegs seid und wie ihr euch vielleicht fühlt, wenn ihr im Frankfurter oder meinetwegen auch im Münchner Bahnhofsviertel unterwegs seid des Nächtens. Da ist ein gewisses subjektives Unwohlsein stärker ausgeprägt, beim einen mehr, beim anderen weniger. Und das heißt, dieses Wohlbefinden ist unterschiedlich. Ich habe neulich von einer Studie gelesen, oder das heißt Studie, da hat irgendeine Instagram-Dame eine Befragung unter ihren Followern gemacht. Was wäre denn eigentlich, wenn das andere Geschlecht mal 24 Stunden nicht da wäre? Da haben die Damen sich geäußert, das wäre super, weil dann könnten sie mal nachts ohne Angst rausgehen. Und die Herren haben gesagt, das wäre ein bisschen langweiliger als sonst, wenn keine Frauen da sind. Aber da sieht man, dass eine unterschiedliche Wahrnehmung da ist und dass auch ein unterschiedliches Wohlbefinden da ist und dass das nicht sich an etwas Materiellem wie dem Einkommen festmachen lässt. Wir müssen also uns mal überlegen, was könnte denn sonst noch wohlfahrtsrelevant sein und in welchem Umfang kann das Einkommen ersetzen? Es gibt Studien aus den USA, die sind ja jetzt, glaube ich, etwa 8 Jahre alt, wo man versucht hat zu messen, ab welchem Einkommen eine Einkommensmehrung keinen Gewinn an subjektivem Wohlbefinden mehr bringt. Und das Erstaunliche war, dass man zu dem Schluss kam, irgendwo so in der Dimension zwischen 75.000 und 100.000 Dollar im Jahr kippt es. Ab diesem Zeitpunkt ist dann eine Mehrung des Einkommens nicht mehr verbunden mit einer Erhöhung des subjektiven Wohlbefindens. Und es gibt eine andere Studie, die ist schon ein bisschen älter, irgendwie so 2004, 2005 kam die raus, mit der etwas reißerischen Überschrift Money, Sex and Happiness. Und in dieser Studie hieß es damals, dass also die Intensität des Erlebens der eigenen Sexualität ganz wichtig wäre für das subjektive Wohlbefinden der Probanden und hier ganz nennenswert auch eine Substitution stattfinden könnte, dass also eine Einkommensmehrung weniger Effekt hätte als eine Aktivitätssteigerung im Sexualleben. Und dass man sozusagen hier eine Kompensation durchführen kann, des Materiellen durch das Sexuelle. Also das sind verschiedene Aspekte, die uns zum Denken geben können, ob denn nun dieses Bruttoinlandsprodukt pro Kopf wirklich so die reine Lehre ist, was denn Wohlstand und Wohlfahrt in einer Bevölkerung angeht. Schauen wir mal kurz auf die Einkommensverteilung. Da habe ich jetzt auf der Folie 48 für euch etwas abgebildet. Und da sehen wir jetzt einen Ausdruck für die Ungleichheit der Verteilung. Das heißt, wir sehen hier nicht, welches Niveau an Einkommen besteht, sondern wir sehen nur, wie ungleich ist das Einkommen verteilt. Je rot, desto ungleicher, je dunkelgrün, desto gleicher. Die Angabe hier ist für das Einkommen nach Steuern und Sozialabgaben und Transfers. Und wir können sehen, dass also diese mittel- und nordeuropäische Wohlfahrtsdenke dafür sorgt, dass hier die Einkommensungleichheit weniger stark ausgeprägt ist, schon in Großbritannien und erst recht in den USA, wo man diesen staatlichen Wohlfahrtsgedanken bei weitem nicht in dem Maße kultiviert. Schon dort ist die Ungleichheit wesentlich ausgeprägter. Der Gini-Koeffizient, das ist ein Maß für die Abweichung von der Gleichverteilung. Wir werden das im sechsten Semester noch intensiver bekommen. Und dieses Maß für die Abweichung von der Gleichverteilung, das kann sein zwischen 0 und 1, beziehungsweise zwischen 0% und 100%. 0 würde bedeuten, dass jeder das Gleiche hat, dass also eine tatsächliche Gleichverteilung herrscht. Und 1 würde bedeuten, dass eine völlige Ungleichverteilung herrscht, das hieße, dass einer alles hat und der Rest hat nichts. Das wäre also hier diese Aussage vom Gini-Koeffizienten. Und lasst uns da nochmal kurz nach oben schauen, auf die skandinavischen Länder. Da sehen wir hier beim Einkommen haben wir eine ziemliche Gleichverteilung. Und jetzt gehen wir mal auf die nächste Folie, auf die 49. Da habe ich auch wieder diesen Kreis da oben bei Skandinavien hin. Und da seht ihr, dass wir hier eine stärkere Ungleichverteilung des Vermögens haben als zum Beispiel in Deutschland. Und da ist natürlich auch das ein interessanter Aspekt, den wir jetzt hier an dieser Stelle nicht aufklären wollen. Wie kann das eigentlich sein, dass beim Einkommen diese Gleichheit herrscht, dass aber das Vermögen, das sich ja traditionell aus Einkommensüberschüssen speist, dass dieses Vermögen dort so viel ungleicher ist? Ja, viel konsistenter ist es da zum Beispiel, wenn wir nach Russland schauen und hier die statistischen Nachweis der Oligarchen haben sozusagen, dass die 10% der Reichsten der Bevölkerung 85% des Reichtums des Landes haben oder in den USA 75% und sowas. Das ist dann schon deutlich konsistenter als jetzt dieses nordeuropäische Phänomen. Damit lassen wir es mal hier mit diesem Teil gut sein und schauen uns mal ein paar andere Wohlfahrtsmaße dann an im nächsten Teil.